Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Gesetz oder Moral? Beginn einer Novelle aus meiner Feder. Als sie die Halle betrat, wurde ihr die Bedeutung erstmals bewusst. Hall. Nicht, weil es tatsächlich hallte. Ein solches Stimmengewirr hatte sie nicht erwartet, sondern weil sie in diesem Moment ein Echo aus ihrer Vergangenheit wahrnahm. Gesetz oder Moral? Als Kapitän hatte ihr Ausbilder gesagt, müsse man manchmal wählen. Sie hatte ihre Entscheidung getroffen, mit allen Konsequenzen. Deshalb war sie hier. Aber da war etwas an diesem Echo, das sie zugleich verwirrt hatte. Gesetz oder Moral? War es damit getan? Sie dachte an ihren Vater. Er war bei der Bundeswehr gewesen, ausgeschieden als Oberstleutnant, wechselte dann in die Rüstungsindustrie. Einer Zeitung hatte er gesagt, er könne nicht erklären, wie genau sich seine Tochter politisiert habe, weshalb sie sich entschloss, in Notgeratene auf dem Mittelmeer zum Mittelpunkt ihres Lebens zu machen. Sie selber hatte gegenüber der italienischen Zeitung La Repubblica gesagt, ich habe eine weiße Hautfarbe. Ich bin in ein reiches Land geboren worden. Ich habe den richtigen Reisepass. Ich durfte 3 Universitäten besuchen und hatte mit 23 Jahren meinen Abschluss. Ich spüre eine moralische Verpflichtung, denjenigen Menschen zu helfen, die nicht meine Voraussetzung hatten. Sie blickte sich um. Hauptsächlich Frauen und Kinder. Alle weiß. Weshalb war sie hier? Gesetz oder Moral? Das war ins Schwimmen geraten. Nach der Seenotrettung von 53 Bootsmigranten vor der libyschen Küste im Mittelmeer war ihr Schiff, das Anlaufen der Insel Lampedusa, durch italienische Behörden verweigert worden. Sie hatte beschlossen, diesen 250 Seemeilen entfernten Hafen anzufahren, statt den nur 47 Seemeilen entfernten libyschen Hafen, weil Libyen, wie ja auch die EU-Kommission erklärt hatte, kein sicherer Ort für Schiffbrüchige aus Afrika war. Sie kannte das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, welches bestimmt, dass Gerettete an einen sicheren Ort gebracht werden müssen. 13 der Afrikanerinnen und Afrikaner waren von Italien bereits vor der Einfahrt in den Hafen aus medizinischen Gründen aufgenommen worden und vom Schiff geborgen worden. Aufgrund der wachsenden Notsituation an Bord hatte sie sich nachts entschlossen, den Hafen mit den 40 verbliebenen Migranten trotz einer Hafensperrung und entgegen den Anweisungen der Guardia de Finanza anzulaufen. Ein Schnellboot dieser Guardia de Finanza, das ihr Schiff am Anlegen zu hindern versuchte, wurde dabei an der Mole eingeklemmt und gestreift. Beim Verlassen des Schiffes war sie von der lokalen Bevölkerung sowohl mit Applaus, aber auch mit Beleidigungen empfangen worden. Es war nicht die nachfolgende gerichtliche Auseinandersetzung, die wegen eines Freispruchs Italiens Innenminister Salvini wütend zurückließ. Es war eine wütende Stimme aus der lokalen Bevölkerung damals am nächtlichen Schiffskai. Schaut sie euch doch an, die will selber eine Schwarze sein. Als Echo war das erst sehr viel später zu ihr zurückgekommen. Kulturelle Aneignung hatten jene weißen Menschen entschieden, die sie für Unterstützer ihrer Arbeit gehalten hatte und die jetzt weißen Frauen vorwarfen, sich unberechtigt schwarze Kultur anzueignen, indem sie sich Rasterzöpfe ins Haar flochten. Hatten sich jene schwarzen Frauen unberechtigt weiße Kultur angeeignet, die nicht vergessen hatten, ihre europäischen Haarperücken auf die Flucht aus der Heimat mitzunehmen, wo solche Haartracht seit mindestens 3 Generationen als schick galt, wenn Frau es sich leisten konnte. Sie war in ihren Geburtsort zurückgekehrt, nachdem sie folgende Mitteilung der Gemeindeverwaltung erreicht hatte. Der Krieg in der Ukraine erschüttert uns alle. Wir erleben Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten und unter schweren Bedingungen die Flucht in ein anderes Land antreten. Es ist schwer, sich vorzustellen, was diese Menschen durchmachen müssen. Wir als Gemeinde sehen es als humanitäre Pflicht, diese traumatisierten Menschen bestmöglich zu unterstützen. Durch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde konnten schon zu Beginn der Krise Unterkünfte, ehrenamtliche Helfer und Honorarkräfte organisiert werden. Für sie war es nicht schwer, sich vorzustellen, was diese Menschen durchmachen müssen. Für sie war es eher schwer, sich vorzustellen, dass diese hilfreichen Menschen einen Zusammenhang herstellen könnten zwischen Ereignissen ihrer Gegenwart und jenen, die sich am selben Ort vor über 70 Jahren zugetragen hatten. Während des Zweiten Weltkrieges war in der Nähe eine Munitionsanstalt errichtet worden, in der vor allem Zwangsarbeiter arbeiten mussten. Ab August 1944 war ein Lager des Außenkommandos des KZ Bergen-Belsen in Betrieb unter der Leitung des 1946 verurteilten und hingerichteten SS-Oberscharführers Karl Heinrich Redderhase. Mit einem Transport am 23. August 1944 kamen 400 jüdische Polinnen über Belsen in das Lager. Sie gehörten zu einem Transport von 1400 polnischen Frauen aus Auschwitz. Die übrigen 1000 Frauen wurden in das Stammlager Bergen-Belsen bzw. in dessen Außenlager Unterlüß gebracht. Die Zwangsarbeiterinnen mussten in Stollen freigesprengtes Kalisalz in Loren verladen. Die Gänge sollten dazu dienen, eine unterirdische Flugzeugindustrie zu ermöglichen. Konkret handelte es sich um die Produktionslinien der Bremer Flugzeugwerke Focke-Wulf. Die Produktion sollte so vor Luftangriffen geschützt werden. Um andere unterirdische Arbeiten nicht zu behindern, wurden sämtliche Arbeiten der Lagerinsassen in Nachtschichten durchgeführt. Außerdem zwang man die Arbeiterinnen, Baracken zu bauen, Kabel und Rohre zu verlegen, sowie im Gleisbau für die Firma Hochtief schwere körperliche Arbeit zu leisten. Sie hatte die ukrainischen Flüchtlinge nicht in Verlegenheit bringen wollen und ihre Rasterzöpfe der Aufgabe geopfert, die jetzt vor ihr lag. Sie konnte sich in mehreren Fremdsprachen verständigen und das, so hatte man es sich bei der Gemeinde gedacht, könnte in dieser Halle hilfreich sein. Nicht gerechnet hatte sie damit, dass ihr schon beim Betreten Echos aus der Vergangenheit zu schaffen machen würden. Und nicht gerechnet hatte sie damit herauszufinden, was dieses Zusammentreffen mit ihrer Einschätzung von Gesetz oder Moral machen würde. Sie dachte an das Taschenbuch, das ihr einmal in jungen Jahren ein wesentlich älterer Bekannter ihres Vaters geschenkt hatte. Zerstörung eines Parks, Titel einer von darin versammelten vier Erzählungen. Damals hatte sie nicht viel damit anfangen können. Jetzt hatte sie es dabei, hatte angefangen darin zu lesen, angeregt durch eine Besprechung der Erzählungen, auf die sie zufällig im Internet gestoßen war. Ihr innerstes Thema ist die gestörte Beziehung der Menschen zueinander, ist das Problem der Entfremdung und die unerbittliche Erkenntnis in diesem Prozess. Hans-Joachim Sell verfolgt in seinen Geschichten existenzielle Grenzsituationen, den Zerfall menschlicher Würde, die Gewöhnung an Erbarmungslosigkeit, die Monotonie getäuschter Hoffnungen. Es sind schwarze Erzählungen. Sie handeln von heillos in ihren Konflikt verstrickten Außenseitern. Die Figuren, Einzelgänger und Paare, sind durchwegs unterwegs, entfernt, nicht zu Hause, nicht bei sich, auf Reisen. Deserteure, die unter dem Druck der sozialen und wirtschaftlichen Programme, die sie nie loswerden können, gewissermaßen aufgeweicht werden, sich im Beziehungslosen verlieren oder aber jene Notbremse suchen, den uns realita nur der Freitod eröffnet. Zerstörung eines Parks. Der Bekannte ihres Vaters war der Autor. Er war nicht Offizier bei der Bundeswehr gewesen, wie ihr Vater, sondern Hauptmann bei der Wehrmacht. Das hatte sie seinerzeit nicht sonderlich interessiert. Im Gegenteil, sie hatte es vermieden, zum Beispiel in der Schule darauf sprechen zu kommen, auf beides, auf die Bundeswehr und auf die Wehrmacht. Erst ihr eigener Weg aufs Mittelmeer und jetzt ihr Weg in diese Halle hatte in Erinnerung gebracht, was sie über diesen Hans Joachim Sell gelesen hatte. In seiner Erzählung »Der lange Nachruf« auf den gefallenen Freund hatte er geschildert, wie er und sein Adjutant in der Endphase des Krieges versuchten, durch Unterlaufen von Befehlen und Kriegführung nach eigener Meinung, die ihnen anvertrauten Soldaten vor dem Verheiztwerden zu bewahren. Viel später, da war sie noch als nautische Offizierin auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs gewesen, hatte sie von einem alten Radiojournalisten zufällig noch von einer weiteren Lebensstation des Hans Joachim Sell erfahren. Aus Madrid habe der öfter für sein Radiomagazin berichtet, bis ihm seine Arbeitserlaubnis von der Franco-Regierung wegen seiner zu kritischen Berichterstattung entzogen worden sei. Ab hier erzähle ich alles auf die Weise, die Sell für sein Büchlein gewählt hatte. Das haben Sie gerade eben erst durch mich kennengelernt, stimmt's? Wissen Sie, sein Buch hatte ich noch gar nicht gelesen, als ich Anhängerin von Extinction Rebellion wurde. Auf Deutsch heißt das Rebellion gegen das Aussterben. Das ist eine Umweltschutzbewegung mit dem erklärten Ziel, durch Mittel des zivilen Ungehorsams Maßnahmen von Regierungen gegen das Massenaussterben von Tieren, Pflanzen und Lebensräumen sowie das mögliche Aussterben der Menschheit als Folge der Klimakrise zu erzwingen. Viel vorgenommen, meinen Sie? Also, der Storch scheint ja nicht vom Aussterben bedroht, wenn ich höre, was mich seinerzeit als Echo auf mein Wirken im Mittelmeer aus seinem rechten Nest im Bundestag erreichte. Beatrix Amelie Ehrengard, Eilika von Storch, geborene Herzogin von Oldenburg, nannte mich Komplizin der Schlepper. Woran erinnert sie das? Zerfall menschlicher Würde, Gewöhnung an Erbarmungslosigkeit, Monotonie getäuschter Hoffnungen. Alles reale Echos aus diesem rechten Nest im deutschen Parlament. Nicht bloß Literatur. Aber zurück ins reale Leben, zurück zu dem, was ich hier machen soll. Niedersachsen machen Sachen. Wussten Sie das? Hat mir der Gemeinderat so erklärt. Bislang konnten in Hambüren 76 Flüchtlinge sicher untergebracht werden, Stand 23. März 2022. Unterstützt durch ehrenamtliche Dolmetscher kümmert sich die Gemeinde darum, die Geflüchteten bei Behördengängen und Anträgen zu unterstützen, aber auch Schul- und Kindergartenplätze zu organisieren, um es den Flüchtlingen möglichst zeitnah zu ermöglichen, einen normalen Alltag zu erleben. Um geflüchteten Eltern und Kindern eine Möglichkeit zu geben, sich untereinander über ihre Erfahrungen auszutauschen und so eine Möglichkeit der Verarbeitung und eine Vernetzung untereinander zu bieten, wird jeden Montag und Mittwoch von 9 bis 11 Uhr ein Eltern-Kind-Treff für ukrainische Geflüchtete angeboten. Kinder haben die Chance, ohne Sprachbarriere miteinander zu spielen und so auch einen kleinen Teil Normalität zu erleben. Heute ist Montag, es ist kurz vor neun und ich bin als ehrenamtliche Dolmetscherin hier. Ich habe überlegt, ob ich mit den Kindern zuerst mal Papierschiffchen falten sollte, aber die sind ja nicht übers Meer gekommen. Und die Leute vom Gemeinderat hielten es auch nicht für eine gute Idee, dass ich davon erzähle, wie wir Mütter und Kinder aus Schlauchbooten an Bord zogen, nur um sie an eine Küste zu bringen, wo keine ehrenamtlichen Dolmetscher auf sie warteten. Niedersachsen machen Sachen. Das habe doch schon in den 70ern des vergangenen Jahrhunderts funktioniert, als es auch um Bootsflüchtlinge gegangen sei, um vietnamesische damals, ob ich das vergessen hätte. Mitten im Schneetreiben, mit grauen Decken umwickelt, nur Plastiktüten als Gepäck und immer lächelnd. So hätten am 11. Dezember 1978 die ersten 88 Vietnamesen, von der langen Flucht geprägt, das Sozialwerk Nazareth im ostfriesischen Norddeich betreten. Die Flucht aus der Heimat in viel zu kleinen Booten und notdürftig ausgerüsteten Frachtern. Kein Mitbestimmungsrecht bei der Wahl des Aufnahmelandes, das ein ganz anderes Klima hatte, in dem andere Wertvorstellungen herrschten und dessen Bewohner eine völlig unbekannte Sprache sprachen. Am Ende seien es alleine in Niedersachsen ein paar Tausend gewesen, die sich prächtig integriert hätten. Und über Vietnamesen gab es, anders als über andere Ausländergruppen und Asylbewerber, keine negativen Schlagzeilen in den Medien, hatte ich gewagt einzuwenden. »Na, so sei das doch jetzt auch mit den Geflüchteten aus der Ukraine, Gott sei Dank!« »Gott? War es Gott, der das alles zugelassen hatte?« Sie wird mich jetzt für verrückt halten, dass ich mit meinen Erfahrungen noch an Gott denken mag, den angeblichen Regenten des Schicksals von allem Lebenden auf diesem Erdball. Aber ich sag Ihnen was. Von den Menschen, die wir aus dem Mittelmeer fischten, hielten uns viele für Gottgesandte. Leider hatten wir sie letztlich abzusetzen bei jenen, die sich schon entschieden hatten für Gesetz statt Moral. Den Kindern und Müttern aus der Ukraine werde ich nichts erzählen dürfen von dem einen Niedersachsen, der an ihrem Schicksal sogar noch Geld verdient. Sie wissen schon, wen ich meine? Richtig. Der, der aus Hannover kommend, mit Hilfe eines VW-Managers in ganz Deutschland für eine dauerhafte soziale Trennung zwischen oben und unten sorgte? Der, der noch während seiner Amtszeit den Putin als lupenreinen Demokraten zum späteren Geschäftspartner auserkoren hatte? Der, der als Ablass für seine Sünden in Hannover teure Kirchenfenster stiften wollte? Das wenigstens wurde ihm verweigert. Ich werde jetzt an diese mit ihren Müttern aus der Ukraine geflüchteten Kinder Brezeln verteilen. Eine Spende von jemandem, der wohl was mit Bayern zu tun hat. Woher ich das weiß? Genau das werde ich den Kindern jetzt erklären. Ein paar halten sich schon vors Gesicht die großen Brezeln, um wie bei einer Brille durchzugucken. Ich sage Ihnen auf Russisch, Sie sollten mal an den Körnchen lecken, die wie Kristalle auf den Brezeln kleben. Solenny, sagen Sie, salzig. Und wissen Sie, was mir dabei einfällt? Das, was sich die bayerische Integrationsbeauftragte Brendel Fischer kürzlich geleistet hat. In einer Pressemitteilung forderte sie die zügige Bereitstellung von Integrationskursen für ukrainische Geflüchtete. Um diese Forderung zu unterstreichen, ließ sie sich mit den Worten zitieren: ukrainischen Geflüchteten müsse nicht erklärt werden, wie eine Waschmaschine funktioniert oder dass auf dem Zimmerboden nicht gekocht werden darf. Wichtiger und vor allem zielführender sei ein schneller und koordinierter Zugang zu Sprachkursangeboten. Sprache sei und bleibe der wichtigste Baustein für gelingende Integration. Da kann ich ihr doch zustimmen, meinen Sie? Aber bei Frau Prendel-Fischer kann ich nur dem Bayerischen Flüchtlingsrat zustimmen. Der hat geantwortet, wenn die Integrationsbeauftragte mit einem solchen Satz die politisch beschlossene ungleiche Anerkennung der Fluchtgründe in kulturelle und zivilisatorische Unterschiede überträgt, leistet sie rassistischem Denken Vorschub. Die einen, die europäischen Geflüchteten, wären zivilisiert, die anderen nicht. Das ist so etwa das Gegenteil dessen, was wir von einer Integrationsbeauftragten erwarten. Die bayerische Staatsregierung sollte sich schleunigst nach einer neuen Besetzung für das Amt der Integrationsbeauftragten umsehen. Wussten Sie eigentlich, dass wenn die Bayern feiern, die das sowieso nie auf dem Boden des Grundgesetzes machen? Jawohl, Bayern ist diesem Grundgesetz nie offiziell beigetreten. Und das hat gar nichts zu tun mit dem geschwindelten ersten Satz dieser Verfassung. Kennen Sie den? Die Würde des Menschen ist unantastbar, hatten damals die Mütter und Väter der deutschen Nachkriegsverfassung als erste Lektion aufgeschrieben. Ich hebe die Hand und schwöre, ich habe nicht bloß auf dem Mittelmeer ununterbrochen erleben müssen, dass die Würde des Menschen nicht bloß antastbar ist, sondern dass sie auch ununterbrochen angetastet wird. Im Freistaat Bayern macht man die Dinge schon mal ganz gerne anders als im Rest von Deutschland. Da kommt nicht bloß Salz auf die Brezel. 1949 ging es darum, das Grundgesetz zu ratifizieren, wozu die einzelnen Bundesländer darüber abstimmen mussten. Ein einziges Land stimmte dagegen, Bayern. Dort wurde das Grundgesetz abgelehnt. Mehr als 14 Stunden währte die Debatte im Bayerischen Landtag in der Nacht vom 19. auf den 20. Mai 1949. Danach stand das Ergebnis fest. 101 von 180 Abgeordneten stimmten gegen das Grundgesetz. Verantwortlich für diese Entscheidung war die CSU, die über eine Mehrheit im Landtag verfügte und das Grundgesetz ablehnte, weil sie befürchtete, dass der Bund zu viel Einfluss auf Landesebene haben würde. Allerdings hatte die Ablehnung der ursprünglich nicht als dauerhafte Verfassung gedachten Gesetzesordnung praktisch keine Folgen. Denn um das Grundgesetz zu ratifizieren, bedurfte sie der Annahme durch 2/3 der Bundesländer. Und da alle Länder außer Bayern dafür stimmten, wurde die notwendige Mehrheit problemlos erreicht. Im Freistaat gab es extra eine gesonderte Abstimmung darüber, dass man das Grundgesetz im Falle einer solchen Mehrheit auch akzeptieren werde. Der damalige Ministerpräsident Hans Ehard erklärte in München, Achtung, wenn die Deutsche Bundesrepublik aufgrund der vorgeschriebenen Genehmigungen und Abstimmungen zustande kommt, dann ist Bayern ein Teil dieses Bundesstaates, ob wir zum Grundgesetz Ja oder Nein sagen. Offiziell Ja gesagt, hat bis heute kein bayerisches Parlament. Und jetzt wird das auch nichts mit Papierfliegern. Da habe ich den Kindern erklärt und gezeigt, wie man einen solchen Flieger aus einem Bogen Briefpapier falten kann. Der erste hat sich dann auch schön in die Kurve gelegt, bevor ihn ein Mädchen aus der Luft gefangen hat. Und dabei hat sie laut Rammstein gerufen. Sofort fuhr mir der Schreck in die Glieder. Wie kommt ein Mädchen aus der Ukraine auf Rammstein, wenn es einen Papierflieger fängt? Und welches Rammstein hat sie damit gemeint, die inzwischen weltberühmte Musikband mit DDR-Wurzeln, den fürchterlichen Absturz eines Flugzeuges in eine Zuschauermenge bei einer Flugshow in Ramstein im August 1988 oder diesen amerikanischen Stützpunkt in Rheinland-Pfalz, von dem aus die Amerikaner weltweit Drohnen mit tödlicher Last an Bord steuern? Also habe ich das Mädchen gefragt. Das hat mich erst entgeistert angeguckt. Dann aber auf Russisch geantwortet. Как можно гарантировать безопасность и суверенитет Украины? Ich übersetze Ihnen das mal eben. Wie können Sicherheit und Souveränität der Ukraine dauerhaft gewährleistet werden? Das ist doch gerade in Ramstein diskutiert worden, auch von Ihrer Verteidigungsministerin. Wussten Sie das nicht? Das Mädchen ist ungefähr 14 Jahre alt. Und ich kam mir schon ein bisschen doof vor, denn natürlich hatte ich das mitbekommen, dass vor ein paar Wochen auf Einladung der USA auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein mehr als 40 Nationen über weitere Unterstützung für die Ukraine beraten hatten. Dabei war es auch um Waffenlieferungen gegangen. Was aber hatte das bitte mit dem von diesem Mädchen abgefangenen Papierflieger zu tun? Ich fragte also wieder, erspare Ihnen jetzt aber das Russisch und erzähle gleich, was ich verstanden habe. Da gäbe es doch diese extrem lauten deutschen Musiker, die schon fast überall in der Welt bei ihren Bühnenshows alles Mögliche abbrennen ließen. Die hießen auch Rammstein, aber mit Doppel-M. Und woher hätten die ihren Namen? 1988 hätte auf der Airbase Rammstein an einer Flugschau auch die italienische Kunstflugstaffel Frecce Tricolori teilgenommen. Der Zusammenstoß zweier Maschinen habe 70 Zuschauern das Leben gekostet. Und was habe die bis dahin unbekannte Rockband gemacht? Den Namen geklaut. Aber zu blöd gewesen, um ihn richtig zu schreiben. Nicht Frecce Tricolori, aber Rammstein mit 2 M. Habe zwar immer wieder behauptet, es gäbe keinen direkten Bezug zwischen ihrem Bandnamen und dem Unglück. Aber als sie sich jetzt auf Deutsch, Russisch und Ukrainisch mit meinem Volk solidarisch erklärten, habe ich nochmal im Internet nachgeschaut. Die waren mit ihrer Bühnenshow beliebt in Russland. Zwei Männer haben sich sogar auf offener Bühne mal geküsst, ohne dass sie gleich abgeführt wurden. Die Kontroverse um ihren Namen ist für den hohen Bekanntheitsgrad der Band teilweise verantwortlich, habe ich gelesen. Und tatsächlich, die damals unbekannte Band war kurz nach ihrer Gründung unter dem eindeutigen Namen Rammstein Flugshow aufgetreten. Als das öffentlich diskutiert wurde, erklärte die Band, nicht mehr rechtzeitig einen anderen Namen gefunden zu haben. Und deshalb habe sie den Papierflieger aufgefangen? Er sollte nicht abstürzen? Habe ich das Mädchen gefragt. Sie nickte bloß still und guckte wieder auf ihr Smartphone. Das habe ich inzwischen auch nachgeholt und weiter gelernt. Mit dem Namen Rammstein, ob nun mit 2 M oder mit einem M, sind noch viel schlimmere Geschichten verbunden. Rammstein mit 2 M wurden in den USA vor allem durch den Amoklauf an der Columbine High School im Jahr 1999 bekannt. Die Täter Eric Harris und Dylan Klebold waren erklärte Fans der Band gewesen, was insbesondere in den USA zu dem Vorwurf führte, dass die beiden Amokläufer von Rammsteins Gewalt thematisierenden Liedtexten beeinflusst worden seien. Aber in der internationalen Wahrnehmung zählt Rammstein zu den wesentlichen musikalisch-zeitgenössischen Kulturexporten Deutschlands. Dagegen ist das Rammstein mit einem M mittlerweile bekannt geworden für eine ganz andere deutsche Exportart. Seit dem Anti-Russland- Pro-Ukraine-Gipfel auf der amerikanischen Militärbasis wissen wir, die Bundesregierung will der Ukraine rund 50 Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard zur Verfügung stellen. Wie sich das irgendwie in der Wortwahl gleicht. Bei Wikipedia las ich, Rammstein, also das mit 2 M, ist eine deutsche Musikband, die musikalisch zur neuen deutschen Härte gezählt wird und 1994 in Berlin gegründet wurde. Ihr Kennzeichen ist ein als brachial beschriebener Musikstil, den die Bandmitglieder zu Beginn ihrer Karriere selbst als Tanzmetall bezeichneten. Rammstein ist international berühmt für den intensiven Einsatz von pyrotechnischen Elementen während ihrer Live-Show. Und dank der Empfehlung der 14-jährigen Ukrainerin fand ich auch noch im Internet das Plakat zu einem 2017 erschienenen Film. Rammstein, das letzte Gefecht. Hier ist die Beschreibung zu einem Film, zu dem es für deutsche Webbesucher auf der Panteray TV-Seite heißt: Dieser Film ist in deinem Land nicht verfügbar. Zitat aus dem Beschreibungstext von 2017. Während ganz Europa von einer Flüchtlingskrise abgelenkt ist, in deren Folge immer mehr EU-Staaten politisch nach rechts rücken, bereitet sich die NATO mittels massiver Aufrüstung in Osteuropa offensichtlich auf einen Krieg gegen Russland vor. Und wie lief eigentlich nochmal genau der Machtwechsel in der Ukraine ab? Bundeskanzlerin Angela Merkel, die vor den Vereinten Nationen erklärt hat, die Fluchtursachen bekämpfen zu wollen, regiert mit dem EU-Türkei-Abkommen gefährlich an der erlebten Realität der Kriegsflüchtlinge vorbei. Denn die wahren Fluchtursachen schlummern, von der öffentlichen Meinung immer noch weitgehend unbeachtet, auf einem Luftwaffenstützpunkt der USA im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland bei Rammstein-Miesenbach in Rheinland-Pfalz. Und weiter: Gewinner des Alternativen Medienpreises 2017 Kategorie Macht. In der Laudatio von Peter Welchering an Regisseur Norbert Fleischer heißt es unter anderem: Die Rammstein-Problematik ist ein schwieriges Thema. Journalisten, die das völkerrechtswidrige Töten von Menschen durch Drohnen thematisieren und dabei auch die Duldung durch die Bundesregierung ansprechen, laufen Gefahr, zum Sicherheitsrisiko für diesen Staat erklärt zu werden. Noch trauen sich einige wenige Journalisten, dies zu tun. Bei den Tageszeitungen findet man diese Kollegen oft nicht mehr. Journalisten, die bei Nachrichtenmagazinen arbeiten, sind nur noch wagemutig und haben den Biss früherer Zeiten schon längst verloren. Den größten Restbestand an furchtlosen Journalisten finden wir derzeit noch in öffentlich-rechtlichen Funkhäusern. Deshalb ist es so wichtig, dass Themen, wie sie Norbert Fleischer mit seiner Dokumentation Rammstein, das letzte Gefecht aufgenommen hat, auf einer möglichst breiten zivilgesellschaftlichen Basis in den öffentlichen Diskurs eingebracht werden. Genau das ist ein Fall für den Alternativen Medienpreis. Ich, Carola Rackete, als Spitzenkandidatin für die Europawahl auf dem Bundesparteitag der Linken am 18. November 2023.
In Europa haben wir die Wahl: Menschenrechte oder weiße Vorherrschaft, Klimagerechtigkeit oder Klimaapartheid, ein gutes Leben für alle oder die Rückkehr des Faschismus. Für mich und für uns alle hier ist klar: Wir streiten für ein Europa der Solidarität,